Ja, hi, Christian. Dann mach ich tatsächlich gleich weiter, weil ich hatte halt so dieses Bedürfnis, also ich habe wirklich, nur 2 Schritte zurück. Also erstmal auf ein paar Sachen eingehen, die du so erzählt hast. Ne? Ich finde, was bei mir so ein bisschen noch so hängen blieb, war dieses schöne Bild, so dieses, ja, George Lucas kam dem nicht mehr aus. Ne? Also er hat sich da irgendwie dann, er musste jetzt doch nochmal so den, wie du sagst, Fanservice-Film. Also das ist schon, wenn man jetzt alle Prequels anguckt, das ist natürlich der Film, der am klassischsten Star Wars schreit innerhalb dieser Prequels. So dass man eben auch sagt, also ja, eben immer mit diesem innerhalb der Prequels Asterisk, so dass man natürlich verstehen kann, dass die Leute sagen, endlich, ne, ich sehe meine quasi TIE Fighter, ich sehe hier meine ganzen Nods und Wings zu dem Design der Originaltrilogie, ne? Und genau, dann hast du da Darth Vader rumstampfen. das habe ich auch als Teenager schon mir gedacht, oh, das ist also, puh. Und Nein schreien hören und dann genau der Imperator, also der Palpatine, der Senator wird zum Imperator, wo ja auch immer nur so halb klar ist, ne, verursachen jetzt diese komisch reflektierten, eigentlich ist es nicht so halb klar, wenn man sich die Szene anschaut, ist schon relativ klar, okay, das ist sein wahres Aussehen. Es ist halt auch da wieder so dieses Klassische, das hatten wir auch schon beim letzten Mal und da muss ich jetzt auch noch mal dran denken, als du gesagt hast, hier, George Lucas hockt in seinem Kämmerlein, das gibt ja auch bei den Plinkett Reviews oder in den Making-ofs gibt's ja dieses schöne, dieses schöne Video, wo irgendwie George Lucas irgendwie sagt, oh, I have to start writing the script. They're already building sets. Also im Sinne von, ne, die haben schon angefangen, hier die Sets zu bauen. Und ich muss mal anfangen, hier mit dem Drehbuch zu schreiben. Also so dieses klassische, ne, der kam halt vom Konzept und so. Er wusste halt, okay, da kommt irgendwie so ein Lava-Planet und wir brauchen irgendwie so einen Senator, einen Kanzleramt. Das nenne ich jetzt einfach Kanzleramt, das finde ich schön. Das Kanzleramt von Coruscant. Also so dieses, das war schon alles klar, dass man irgendwie sagt, okay, ne, ich weiß, dass es hier irgendwie, es wird so eine Politiker, also es wird halt das Büro vom Imperator geben und es wird irgendwie ein Lava-Planeten. Also diese ganzen Sachen, klar, die waren schon, ne, es ist irgendwie klar, dass das passieren wird, so, das kann man auch, dann kann man auch sagen, hier, wir bauen schon mal die Sets. Aber dieser Punkt halt, ne, oh, ich muss anfangen, weil in 2 Wochen fangen wir an zu drehen, soll ich mal das Drehbuch fertig schreiben, so, oder, also, da hockst du halt schon da und denkst dir so, ja, genau. Und genau das sieht man halt an diesem Film. Ne? Man sieht, dass wieder mal, wie bei Episode 2, bei Episode 1 auch immer so die erste Idee genommen wurde. Ne? So. Und da halt nochmal viel stärker. Ne? Der hatte, also es ist halt so, du hast wirklich das Gefühl, okay, der hatte da so ein Skript oder irgendeine so eine Checkliste, wo halt dann steht, okay, Luke und Leia müssen geboren werden, also muss Padme schwanger sein, das muss passieren, dann, ne, Obi-Wan und Anakin müssen ein Duell haben, das muss auf dem Lava-Planeten sein, weil warum hat Darth Vader einen Anzug? Ja, weil er total verbrannt ist und nur noch halb Mensch und so weiter und so fort. Ne? Also, und ach ja, und dann brauchen wir noch den Todesstern, da müssen wir auch noch irgendwie was reinbauen. Und dann kann man den schon zum Schluss sehen und dann dockt das super gut alles an. Und so als Zuschauer hockst du dann denkst du so, ja, wenn ich aber so an der Ziellinie warten kann auf diesen Film, weil ich weiß, wo er endet und weil ich weiß, wie das Ganze dahin kommt, ist halt sehr langweilig. Und das ist halt, ja, dieser Film ist für mich so der Inbegriff so vom, der Zuschauer wartet an der Ziellinie. Und das ist halt, also, ne, wenn da das Star Wars Brand nicht drumherum wäre und diese 5 Filme davor gekommen wären, wäre das halt ein desaströses Filmprojekt geworden, das nie auch nur ansatzweise in irgendeiner Form irgendeinen kulturellen Impact gehabt hätte. Genau. Ja, genau. Also das sehe ich halt auch so, dieses hat sich da irgendwie, also wenn man nämlich das jetzt, und das kann man jetzt ein bisschen vorwegnehmen, aber wir werden da auch nochmal eben drüber reden, so wenn man alle Prequels so nochmal so im Großen und Ganzen betrachtet, dann merkt man eben schon, dass Episode 1 und vor allem ja Episode 2 Peak, George Lucas, das Gehirn, Vision, wie auch immer ist. Und Episode 3 halt dann wirklich so dieses, jetzt müssen wir das aber auch alles noch irgendwie an die Originaltrilogie andocken. Und auch da ist wieder dieser Punkt, ne, dieses, hätte man da mal eine Kreativrunde gehabt, die gesagt hätte, sagen wir, George, müssen wir die Kinder überhaupt sehen? Ist das wichtig? Muss Padme denn sterben? Muss die denn irgendwie da auch noch bei der Geburt sterben quasi? Ist es dann, also ist es nicht alles so einfach? Kann man das nicht so ein bisschen vage lassen? Also muss auch dieser Film, der Film endet einfach so, als gäbe es dann einfach 30 Jahre Stillstand, ne? Du siehst irgendwie das Vader, du siehst den Imperator, wie sie da in ihren Klamotten stehen, wie man sie dann in Episode 4 und 5 sieht. Und der Todesstern, ne? Wird gebaut. Und dann denkst du dir halt so, ja, also in der Zwischenzeit passiert halt nicht viel. Ne, dann hast du in Episode 4, um das noch vorwegzunehmen, dann kommt da irgendwie noch dieser Kommentar, ja, wir haben den Senat jetzt aufgelöst. Also so, wo du dir denkst, okay, ja, also gut, das, halt, ne, das Ding hat sich halt jetzt einfach ausgebreitet. Das war jetzt einfach 30 Jahre hat sich das Imperium ausgebreitet. Du weißt nicht, ob die jetzt wirklich, also du weißt schon, dass sie natürlich jetzt nicht super die Guten sind, das ist ja die Idee, aber du siehst davon halt nichts. Und das fand ich halt immer so, jetzt im Nachhinein natürlich total schade, so dieses vieles, also das hätte ja nie sein müssen. Episode 3, es gab ja kein Gesetz, das gesagt hat, hier, das muss aber so enden. Es gibt dazwischen nie wieder einen Film, es gibt nie wieder die Möglichkeit, irgendwas zu erzählen. Und ja, auch wie du sagst, mit diesem C3PO-Ding, das hätte halt, ne, hätte man halt vage lassen können. Dann wäre das halt in irgendeiner Comicbuch-Reihe, wäre das mal irgendwie behandelt worden, dass er irgendeine Mission war. Und dann hat er halt sein Ding verloren, dann wurde halt sein Speicher gelöscht. So, shit happens. Naja, egal. Gehen wir mal weiter. Ich würde tatsächlich noch gerne, weil ich habe gar nicht so viel Zeit. Ich muss das Kind noch abholen aus der Kita und dann werden wir Bahn fahren. Das ist nämlich momentan sehr angesagt. Züge angucken und ein bisschen mit der S-Bahn rumfahren. So ist das in diesem Alter. Naja, ich würde tatsächlich gerne noch über Padme / Natalie Portman reden. Weil jetzt wirklich in diesem ganzen, jetzt sind 3 Filmen gesehen und ja, in einer gewissen Form ist, das tut einem jetzt nicht leid, ne? Also, aber es ist so schade. Also, ja, wie du halt sagst, so dieses, hast du da diese Anakin-Figur, die irgendwie Faschismus geil findet und Massenmörder ist und grundsätzlich in diesen ganzen 3 Filmen selten sympathisch war. Und dann hast du da diese Frau, die ja auch älter ist, also ne, die war irgendwie 6-7 Jahre älter in diesem Universum, in dieser Geschichte. Weißt du, da denkst du dir halt auch so, ja, was zieht die denn an dir? Das macht ja keinen Sinn. Und genau so fühlt sich das halt, also so sah das halt immer beim Zuschauen aus. Und ich dachte so, das ist ja auch schon wirklich, ja, schon ein bisschen fatal, das ist ja auch schon ein bisschen schwierig inzwischen. Also auch diese ganze, ne, Stichwort toxische Beziehung da mal ansetzt. Und das fand ich auch immer sehr gut an diesen an den Plinkett-Reviews, die da einfach mal so das Ding durchgegangen sind, so wie sich Anakin eigentlich gegenüber Padme verhält und so weiter. Wir gehen hier lang. Und dann einfach sagte so, alles komplett, also Red Flags, so verlass den Raum, verlass den Planeten, schmeiß dein Telefon weg, so. Aber geh keine Beziehung mit diesem Typen an. Genau, und wie es uns aber präsentiert wird, ist halt so dieses, ne, Anakin kommt da von seinem heroischen Auftritt, als er den Kanzler gerettet hat, zurück und dann steht da Padme auch einfach nur so an der Seite und läuft er da hin und du denkst dir so, das ist in den Schatten, aber jeder sieht euch so und was ist und dann dieses zweite Ding so, ja, ich bin schwanger und aber wir wissen halt nicht, welche Konsequenzen hat das, zumal ja innerhalb dieses Films ja auch dieses ganze Ding klar wird, so ja, also jetzt wird er auch nicht sofort Meister oder also Jedi-Meister und Ist ja auch so ein komischer Pseudokonflikt, der einem nicht klar ist, warum das jetzt schlimm ist. Als wäre Anakin der große Karrierist. So. Also, ne, das sind diese ganzen Punkte, wo man sagt, so, dass das alles nicht, das steht auf keinem Fundament, was George Lucas da versucht, uns zu erzählen. So dieses, das ist immer so ein Vertraut mir. Anakin ist der Auserwählte und er ist sehr, sehr, sehr gut als Jedi. Und das ist ganz schlimm, dass er nicht sofort Jedi-Meister wird. Und du halt, also die ja auch innerhalb, also Obi-Wan ja auch sagen, so niemand in deinem Alter ist jemals irgendwie, durfte schon dem Jedi-Rat beisitzen. So, das ist doch auch irgendwie was. Und dann denkst du so, ja, so wart halt ein halbes Jahr oder so. Oder bis dieser Krieg vorbei ist, dann wirst du halt Jedi-Meister. Oder, orientier dich halt an Qui-Gon Shin so und sag halt, weißt du was, ich muss hier gar nicht in diesem Rat sein, ist doch wurscht so. Wieso, jetzt quatsch ich. Das, und genau das ist nämlich dieser Punkt. So, sobald du dich versuchen wirst, mit Padme zu beschäftigen, kannst du das nur mit fucking Anakin. Und das macht mich halt so ein bisschen, das nervt total. Das finde ich total schade, weil auch eben, also Natalie Portman halt wirklich in Anführungsstrichen ihren Mann steht da in diesen ganzen Szenen, die ja wirklich und mit den Dialogen, also ich meine, dass sie da diese Geburts-Sterbeszene da einfach tough durchspielt und in Anführungsstrichen alles gibt an Gesichtsausdrücken und schmerzverzerrten Gesichtern, was man halt so hat. Das ist komplettes Overacting, aber so, er hockt wahrscheinlich auch da und sagt sich so, ich habe keine Ahnung, was George Lucas will. Er hat nur gesagt, more intense. Dann gebe ich ihm halt mal. Irgendwann wird das schon passen. Also würde mich auch nicht wundern, wenn die dann jeweils bei den Premieren einfach sich einen Flachmann ins Kino mitgenommen hat und sich ordentlich betrunken hat oder so. Oder andere Substanzen nahm, um das durchzustehen. Naja. Genau, also ich würde da gerne auch nochmal mehr von dir hören. Ich quatsch bestimmt gleich nochmal weiter ein bisschen, aber ja, also zumal, siehst du, der Punkt, genau, das war das noch. Zumal ja Natalie Portman, das ist ja, die hat ja offensichtlich Bock auf so Blockbuster-Zeug und auch ein bisschen Comic-Stuff und irgendwie auch ein bisschen eben Over-the-Top-Stuff, weil sie ja, so wie ich das, und da kannst du jetzt dann gleich reingrätschen und das alles genau erklären, aber so wie ich das verstanden habe, hat sie ja irgendwie in dem Thor, wie ist der, War and Thunder oder Love and Thunder oder irgendwie so, die Thor-Rolle übernommen. Ich kenne mich ja, also ne, ich da ganz, ganz dünnes Eis. Ich weiß nur, dass sie irgendwann mal auf so einer komischen Marvel- Convention mit diesem Mjölnir irgendwie auf die Bühne kam und dann, ich weiß, dass sie im allerersten Thor die Freundin, ich weiß es nicht genau, von Thor gespielt hat. Das erzählst du jetzt. Was ich halt sagen will, ist, Natalie Portman, die scheint ja da Bock drauf gehabt zu haben. Also die hat ja sicherlich nicht nur gesagt, hier Dollar und drei, also vertraglich drei Filme zu machen, ist besser als gar keinen Film zu machen. Also das finanziert auch hier mein Harvard-Studium. Ich weiß nicht genau, wo sie dann nochmal studiert hat, aber ja, du weißt, was ich meine. Also die ist dann ja, also gibt es Schlimmeres wahrscheinlich in dem Alter. Die war ja wahrscheinlich auch so um die 20, Anfang 20, der sie dann gesagt hat, also wie sich da jetzt über drei Filme, ne, man weiß jetzt über die nächsten 10 Jahre hast du sicher das Einkommen und so. Und es positioniert dich ja auch weltweit und bla bla bla. Und man kennt dich und man sieht dich und so weiter. Also, genau. Also ich glaube schon, dass sie da auch grundsätzlich gesagt hat, ja, ist auch eine geile Aussicht so. Bisschen wie, also natürlich kann man sich heutzutage nicht vorstellen, dass selbst Ewan McGregor, dass die da wirklich gezögert haben bei dem Angebot, dass die gesagt haben, naja, weiß ich ja nicht, ob ich das will, in einem neuen Star Wars Trilogie mitmachen und ob ich da mal, also so hörte man das ja bei Ewan McGregor. Sorry, jetzt fährt hier die Bahn gerade vorbei. Genau, so hatte man das ja irgendwie bei Ewan McGregor, dass er halt schon am Anfang gezögert hat und sich auch überlegt hat, so will ich das? Ne, da kam gerade so ein bisschen der Indie-Darling, Trainspotting und so weiter. Und das war halt die erste große Blockbuster-Rolle, so kann ich das, will ich das? Aber natürlich ist die Aussicht, irgendwie diesen Alec Guinness-Charakter zu verjüngen, ist ja auch eine schauspielerische Herausforderung in einer gewissen Form. Bei Natalie Portman, gut, du hattest halt dir sicherlich gedacht, hey, du kannst da die neue Prinzessin Leia werden, so. Nur halt mit diesem dieser Änderung, dass natürlich George Lucas sich keine Gegenrede mehr wahrscheinlich hat gefallen lassen, wie er das bei Carrie Fisher noch machen musste. Anyways, ich quatsch. Würde den Ball aber tatsächlich ganz gerne wieder zu dir rollen. Und zwar, gib mal deine Marvel-Expertise zu diesem ganzen Natalie Portman-Kram. Und erzähl mal so, ja, ne, so richtig Substanz konnte ich da jetzt auch nicht, aber vielleicht kannst du ja doch noch mal ein bisschen was über Padme, vielleicht können wir da noch ein, zwei Stichpunkte, vielleicht findest du da noch mal was, wo ich vielleicht dann auch noch mal sagen wollte, ja, richtig, das war mir auch noch so ein Punkt, aber ich wollte sie nicht so komplett übergehen und dachte mir, lieber machen wir das jetzt am Anfang, bevor wir da jetzt zu Anakin kommen und zu Obi-Wan und so. Und dann geben wir der jetzt auf jeden Fall nochmal mindestens ein hin und her, weil ich das schon ja in einer gewissen Form bemerkenswert und auch schade, und also die ganze Rolle ist natürlich komplett verschenkt, also das ist total schade, das wäre, hat mir schon mal letztes Mal immens wichtig gewesen, da eine ausdefinierte junge, taffe Frau zu haben, die auch wenn es einen Grund geben muss, also einen Liebesgrund, auch einen Grund gibt für Anakin, da so dem Jedi-Orden in den Rücken zuzukehren oder darüber nachzudenken, ob das denn alles so richtig ist und so weiter. Das wäre halt cool gewesen. Wie die Rolle hätte ausgestattet werden müssen, also ob eine weibliche Jedi etc. und so, das ist jetzt müßig. Aber so, ne, es war halt alles da. So Natalie Portman hätte halt, also glaube ich, sehr, sehr viel liefern können. Sowohl Action-Seite als auch die sehr subtile Seite, als auch natürlich in einer gewissen Form das Aussehen. Ja, genau. Also, erzähl mal ein bisschen deine Gedanken zu Padme, Natalie Portman. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht, also ja, wir machen weiter mit den Charakteren. Wahrscheinlich packen wir dann Obi-Wan an und dann über Obi-Wan zu Anakin. Und dann gucken wir nochmal den Imperator General Grievous. Also, da gibt es viele interessante, spannende, unnötige Charaktere. Mit diesen Worten und auf dem Zebrastreifen auf der Straße entlasse ich dich. Ich bin gespannt. Erzähl mal.